NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schönen guten Abend an Sie alle. Unser Thema: Krisen, Angst, Horrorszenarien. Leben wir in einer hysterischen Gesellschaft? Wie sicher ist Deutschland? Haben Sie Angst vor Terrorattacken? Die Zahl der Waffenkäufe hat zugenommen, das latente Gefühl der Bedrohung ebenfalls. Aber warum eigentlich? Warum empfinden immer mehr Menschen die Welt und ihr Leben als bedroht? Und welche Rolle spielt da gerade auch das digitale Zeitalter? Notvorräte, vereitelte Anschläge, Naturkatastrophen. Schon solche Schlagworte lösen bei uns eine tagelange Debatte in der Öffentlichkeit aus. Aber ist unsere Welt wirklich unsicherer geworden? Wie viel Gesprächsstoff in diesen Fragen steckt, das merkt man schon an den sehr unterschiedlichen Meinungen unserer Umfrage. Thomas Christes wollte wissen, leben wir in einer ängstlichen Welt? Ist das gerechtfertigt?
Ich glaube nicht, dass wir Hamsterkäufe brauchen. Ich glaube nicht daran, dass wir Panik machen müssen. Und es ist nichts Schlimmes passiert im Augenblick. Viel zu viele Nachrichten werden verbreitet, viel zu schnell, ungefiltert, nicht recherchiert, nur um das schnelle Geld zu machen.
Beim Kalten Krieg war das ja auch nicht anders. Da war ja auch Terror gegenwärtig.
Mehr Angst als früher habe ich eigentlich nicht.
Auch vor 30 Jahren gab es Fernsehen, gab es Radio, die Meldungen waren auch alle da. Die Meldungen sind tatsächlich häufiger geworden und intensiver. Zum Beispiel Terroranschläge in dieser Art und Weise gab es damals nicht. Wir hatten die RAF-Geschichte, betraf aber die normale Bevölkerung in dem Sinne nicht.
Ich finde, es wird heute mehr gepusht, das Ganze, und die Panikmache wie damals.
Uns Bürgern nützt das gar nichts. Nur denen, die die Nachrichten verbreiten und damit Geld verdienen. Nur darum geht's.
Es gibt aber auch viele, die die Angst für begründet halten. Hier einige Argumente.
Ja, ich glaube schon, dass die Angst unter den Menschen größer geworden ist, als sie das einmal war.
Ich glaube, es gibt immer wieder Zeiten, wo Leute mehr Angst haben und mal weniger Angst. Also das wechselt sich so in der Epoche ab, ne?
Ein bisschen ängstlich durch diese vielen Flüchtlinge, die wir jetzt haben. Die Leute, sobald irgendwie einer auf ihn zukommt, machen sie schon einen kleinen Bogen, aber immer noch in einer höflichen Form.
Ich glaube schon, dass viele etwas Angst haben. Man geht abends nicht mehr raus, wenn es dunkel ist. Das vermeidet man einfach und passt auf seine Handtasche auf, dass man die unterm Arm trägt.
Man kriegt es quasi ins Wohnzimmer geliefert durch die Medien. Und das könnte natürlich schon dafür sorgen, dass man ein bisschen mehr Angst bekommt.
Und wie sehen Sie das? Haben Sie Angst oder meinen Sie, das Ganze wird unnötig aufgebauscht? Leben wir in einer hysterischen Gesellschaft? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns. 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer ins Studio: 08000 44 1777. Oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Ich freue mich sehr auf unsere Experten heute Abend. Zum einen Jörg Schindler, er ist Redakteur beim Spiegel und Autor des Buches Panikmache, wie wir vor lauter Angst unser Leben verpassen. Schönen guten Abend, Herr Schindler.
Schönen guten Abend.
Heißt das denn für Sie jetzt nach Ihren Buchrecherchen schon ganz klar, dass wir eine hysterische Gesellschaft sind?
Naja, ich würde sagen, wir sind zumindest eine zunehmend ängstliche Gesellschaft. Das legen zumindest die ganzen Umfragen der letzten Monate nahe. Da ist von Angstschüben die Rede, wie es sie schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Und wenn man sich irgendwie an bestimmte Stellen umguckt, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, da kann man tatsächlich den Eindruck bekommen, dass wir zumindest auf dem Weg zur Hysterie sind. Nehmen Sie das Beispiel München und den Amoklauf, den es dort vor ein paar Wochen gegeben hat.
Dazu kommen wir in der kommenden Stunde auch noch genauer. Ich möchte aber noch unseren zweiten Experten vorstellen, Dr. Jörg Angenent, Angstforscher und leitender Psychologe am Zentrum für psychische Erkrankungen am Universitätsklinikum Freiburg. Auch an Sie ein herzliches Willkommen in der Sendung.
Ja, guten Abend.
Herr Angenent, Sie beschäftigen sich so viel mit Angst und Ängsten. Sind Sie immun? Sind Sie unängstlich?
Ich glaube, die intensive Beschäftigung mit dem Thema und auch die Behandlung von Patienten mit entsprechenden Angststörungen bedeutet nicht, dass man selbst als Person völlig immun ist oder Ängste nicht kennt. Entscheidend ist, glaube ich, dass man viel gelernt hat, wie man vielleicht damit anders umgehen kann.
Hoffentlich haben Sie auch in dieser Sendung ein paar Tipps für uns, denn wir beschäftigen uns mit Krisen, Angst und Horrorszenarien. Wir fragen, leben wir in einer hysterischen Gesellschaft und wie sehen Sie das? Halten Sie sich für ängstlich? 08000 44 1777 ist die Telefonnummer. 08000 44 1777. 77. Ja, und unser Thema ist so aktuell wie nie. Gerade gestern ist in Frankfurt am Main der Flughafen geräumt worden, weil es wohl ein Missverständnis an den Sicherheitskontrollen gab. Evakuierung von tausenden Menschen, Flugverspätungen, Millionenschäden sind die Folge. Herr Schindler, war das richtig oder geht das auch schon eher in die Richtung Hysterie?
Naja, es ist ein bisschen schwierig, das von der Ferne zu beurteilen. Der Punkt ist, dass man den Eindruck hat, dass solche Vorfälle tatsächlich zunehmen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Ereignissen, Pannen, wie auch immer. Wir haben über München schon kurz gesprochen, Flughafen Frankfurt gestern, wo etwas passiert und die Leute irgendwie offensichtlich, und ein großer Teil der Leute irgendwie offensichtlich bereit ist, irgendwie sofort das Allerschrecklichste anzunehmen, was dann natürlich irgendwie eine Potenzierung der Angst zur Folge hat.
Aber gerade die Bilder von gestern, die wir von den Passagieren gesehen haben, haben mich wirklich erstaunt, weil die waren alle sehr gelassen. Ist also die Angst vor solchen Vorfällen sogar noch größer als dann die Reaktion im Ernstfall, Herr Angenimmt?
Die Frage habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Bitte könnten Sie das nochmal präzisieren?
Es gab ja gestern eine Warnmeldung in Frankfurt und ich hätte jetzt erwartet, dass man auch auf den Fernsehbildern sieht, dass Leute da wirklich hektisch aus dem Flughafengebäude rennen. Stattdessen waren da alle sehr gelassen und haben das wirklich sehr ruhig aufgenommen. Ist also unsere Angst, das, was passieren könnte, sogar noch anders als die Reaktion, wenn dann tatsächlich mal ein Ereignis ausgerufen wird, was dann zum Glück ja keins war in Frankfurt? Mhm.
Das ist durchaus möglich, dass die ständige abstrakte Beschäftigung und Antizipation, die Vorwegnahme solcher schlimmen Dinge häufig noch intensiver und ungeordneter ausfällt, als dann das konkrete Verhalten im wirklichen Fall wie gestern, Notfall, wo alle dann schon besonnen auch handeln können und das tun, was in einer solchen Situation geboten ist.
Ich glaube, wir müssen auch gerade zu Beginn dieser Sendung noch mal Begriffe klären. Also gerade Angst ist ja ein Begriff, den wir jetzt sehr oft auch schon erwähnt haben. Was genau verstehen Sie unter Angst, Herr Angenimmt?
Also Angst ist zunächst mal ein ganz normales menschliches Grundgefühl, das zu unserer biologischen Ausstattung gehört und das wir brauchen, um auf Risiken und Gefahren schnell, instinktiv und sicher reagieren zu können, und hat zunächst mal noch gar nichts mit Krankheit oder Störung oder einem überzogenen Merkmal zu tun. Sie kann aber natürlich unter bestimmten Umständen auch übertrieben sein, exzessiv werden, nicht mehr hilfreich sein und dann für die Betroffenen und auch für andere zum erheblichen Problem werden.
Also per se ist Angst gut, wenn man zum Beispiel durch unbekanntes Gelände streunt, wo aber eventuell Bären unterwegs sein sollen, dann ist eine Angst ja auch eine Schärfung der Sinne.
Richtig, und hat Schutzfunktion oder bereitet uns für den Notfall dann tatsächlich vor, dass wir dann schnell und sicher reagieren können und uns und unsere Haut retten können.
Und wo grenzen Sie dann aber Furcht oder auch Hysterie ab?
Also die Abgrenzung ist natürlich eher fließend. Es gibt keinen einzelnen Punkt, wo man sagt, wenn jemand da in dem Ausmaß des Merkmals überschritten ist, dann ist es krankhaft oder gestört, sondern man muss das in der Gesamtwürdigung der Umstände, sowohl in der Intensität als auch der Dauer dieser Reaktion sehen und auch in Relation zu dem, was in welcher äußeren Situation befindet er sich. Ist tatsächlich eine Gefahr und ein Risiko gegeben oder ist es eher etwas, was im eigenen Kopf entsteht durch eigene Gedanken oder durch eine Fehlinterpretation körperlicher eigener Empfindungen?
Aber Hysterie ist per se auch schon negativ besetzt, weil dadurch eben nicht diese Sinnesschärfung kommt und man im Zweifelsfall vor dem Bären trotzdem nicht richtig reagieren würde.
Ja, gut, der Begriff Hysterie ist ein bisschen problematisch. Er wird also von uns jetzt im wissenschaftlichen oder klinischen Kontext so gar nicht mehr gerne benutzt, weil er eben diese leicht abwertende Konnotation hat, diese Bedeutung. Man meint ja damit eher oberflächliche Affekte, übertrieben und nicht abwägend und eben starke emotionale Schwankungen. Und das ist damit gemeint. Aber der Begriff ist in diesem Zusammenhang nicht so ganz glücklich, nach meiner Einschätzung.
Wir beschäftigen uns in dieser Redezeit mit der Frage, ob wir in einer hysterischen, in einer ängstlichen, vielleicht auch überängstlichen Gesellschaft leben. Und wir wollen auch von Ihnen wissen, haben Sie Angst oder sagen Sie, das ist Panikmache? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die Nummer 08000 44 1777. Herr Schindler, Ihr Buch Panikmache, wie wir vor lauter Angst unser Leben verpassen, ist gerade erst erschienen. Da fallen jetzt die letzten Monate natürlich, weil das ein bisschen Vorlauf hat, bis es in den Druck geht etc., auch raus. Ist Ihr Buch also sozusagen noch aktueller, als es war, als Sie überlegt haben, es zu verfassen?
Na, sagen wir so, zumindest die letzten Monate haben die These nicht widerlegt, sondern sie eher bestätigt. Also es gab ja die Terrorangst, die diffuse gab es ja in Deutschland schon vorher, die gab es schon nach den Anschlägen von Paris und Brüssel. Es hat jetzt eben im Juli diese beiden Anschläge in Ansbach und in Würzburg gegeben, was den Terror eben noch ein Stückchen weiter näher an uns in Deutschland herangerückt hat. Insofern ist diese Angst ja auch in Teilen verständlich. Man muss nur eben ein bisschen auf den Grund gehen und ich denke, man muss sie eben relativieren. Und das ist eben der Versuch, den ich ein bisschen mit dem Buch gemacht habe.
Sie schreiben ja eben auch von Panikmache. Wer macht sie denn?
Auch ich glaube, das ist eine ganze Reihe von Institutionen und Einrichtungen, die macht. Das sind, also um vielleicht gleich mit eigener Nestbeschmutzung anzufangen, das sind natürlich auch die Medien. Sie haben es vorhin ja in ihren Hörerstimmen auch gehört. Es sind ganz vor allem die sozialen Medien. Ein Mann sagte eben, man bekommt momentan alles ins Wohnzimmer geliefert und das ist ja genau der Punkt. Also wenn in Nepal heute ein Bus umstürzt und 10 Menschen verletzt werden, dann kriegen wir das quasi in Echtzeit aufs Smartphone geliefert. Wir kriegen im Prinzip jeden Sack Reis, der irgendwo umfällt, aufs Smartphone geliefert. Plus natürlich die ganzen richtigen Krisen und Katastrophen, Naturkatastrophen, Viren, Zika-Virus und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass man denkt, man ist von Krisen umzingelt. Und dazu gibt es natürlich dann noch die Angstmacher in der Wirtschaft. Also die Geld mit unserer Unsicherheit verdienen, nehmen sie Videokameras, Schreckschusswaffen, die Wachenschließbranche und so weiter und so fort. Und eben nicht zuletzt die Politik. Nicht erst seit Roland Koch und Roland Schill weiß man eben, dass man eben Angst auch ganz gut in Wählerstimmen ummünzen kann.
Herr Angenent, wir wissen ja, dass viele Menschen Angst haben oder zumindest ein diffuses Angstgefühl. Gerade eben hat es Herr Schindler auch nochmal angesprochen. Natürlich sind wir heute mit sehr viel mehr Bildmaterial auch überflutet, gerade was zum Beispiel auch München angeht, wo sofort Sondersendungen, sehr klare Bilder bis in unsere Wohnzimmer, um den Begriff nochmal zu nutzen, gebracht werden. Hören Sie das auch von Patienten, dass das also Angst ist, die auch via Fernsehen oder via Medien noch geschürt oder gesteigert wird?
Ja, das hören wir schon, wobei das nicht der wirkliche Anlass ist, uns zu konsultieren in der klinischen Sprechstunde. Aber für Menschen, die sowieso aus anderen Gründen dann mit psychischen Belastungen und Stresserkrankungen zu uns kommen, die dann zusätzlich eben mit solchen aktuellen öffentlichen Ereignissen konfrontiert sind und auch mit der Verarbeitung in der Öffentlichkeit und in den Medien, ist es schon häufig so, dass die zusätzlich damit noch stärker verunsichert werden, noch stärker mit Angstsymptomen reagieren und sich extrem schwer tun, das abgewogener und auch mit einer gewissen Distanz zu betrachten.
Das ist ja vielleicht auch schwierig, wenn man alleine auf dem Sofa sitzt und einfach nur das konsumieren kann, was einem geboten wird in solchen Krisenfällen. Wenn wir da Zahlen haben, dass 10 Millionen Deutsche, also jeder Achte in Deutschland, unter Angststörungen leidet, sind das dann auch die, die wirklich behandelt werden müssten?
Gut, da muss man, also die Zahlen stimmen sicherlich. Das ist durch viele Studien belegt, dass die Lebenszeitverbreitung von Angststörungen jetzt im klinischen Sinne eben deutlich über 10% liegt. Darunter befinden sich natürlich auch durchaus die sogenannten isolierten Ängste, also vor Tieren, vor einzelnen Situationen wie Gewitter oder Fliegen oder sowas, die nicht in jedem Falle auch eine hohe Lebensrelevanz haben müssen. Aber Die Zahlen von Patienten, wo die Angststörung wirklich in das Leben massiv eingreift, die ist beachtlich und verdient unbedingt die Beachtung.
Sie haben es ja schon angesprochen, natürlich Leute, die zu Ihnen kommen, brauchen Rat und Hilfe. Können Sie uns ein paar Tipps geben? Also wir sprechen ja gerade über eine diffuse Angst, über eine Terrorangst, die mich auch treffen kann, obwohl ich rational weiß, dass ein Verkehrsunfall sehr viel wahrscheinlicher ist. Was raten oder gibt es da Tipps, die Sie Menschen jetzt an die Hand geben, die eine diffuse, vielleicht sogar unbegründete Angst haben?
Ja, also bei diffusen Ängsten ist es eben so, dass da ganz besonders häufig starke Sorgen eine Rolle spielen. Also eine gedankliche Beschäftigung mit in Zukunft drohenden Szenarien, mit ungünstigem Ausgang. Und viele dieser Betroffenen sind unablässig mit diesen Gedanken beschäftigt, verhaftet, drehen sich im Kreise, sind dabei nicht mehr in der Lage, auch nach möglichen Lösungen oder auch nach Toleranz von Ungewissheit und Risiken umzugehen. Und denen versuchen wir zu empfehlen, einen anderen Umgang damit zu erwerben. Die bedeutet auch, Ungewissheit und Angst zu tolerieren und lernen, mit dem Nichtwissen für die Zukunft auch ein Stück leben zu können.
Und Herr Schinter, das ist ja sogar der Untertitel quasi Ihres Buches, wie wir vor lauter Angst unser Leben verpassen. Was genau verpassen wir denn gerade?
Naja, eine ganze Menge. Wir sind zumindest auf dem Weg, eine ganze Menge zu verpassen. Also gucken Sie sich an die Reaktionen nach den, sind wir wieder beim Terror, Paris und Brüssel. Da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ich gehe nicht mehr auf Weihnachtsmärkte. Wir haben jetzt die Diskussion vor dem Oktoberfest, wenn Sie sich erinnern. Da ist jetzt beschlossen worden, dass es Rucksackverbot geben soll, dass ein Zaun ums Oktoberfest gezogen werden soll. Es gab eine ganze Menge von Leuten, die schon sagen, ich gehe nicht mehr auf dieses Oktoberfest. Es gibt eine Reihe von Leuten, die einfach irgendwie Menschenansammlungen meiden, weil sie das Gefühl haben, irgendwie, ich bin da unsicher. Ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld im Bekanntenkreis, dass eine ganze Reihe von Leuten tatsächlich inzwischen auch sagen, nö, das ist mir irgendwie zu unsicher. Und vorhin sagten das ja auch ein paar Leute, die gesagt haben, abends nicht mehr rausgehen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein ganz schöner Einschnitt in einen Alltag, in einen frei und selbstbestimmten Alltag. Und ich finde, das sollte man nicht so ohne weiteres hinnehmen.
Wir diskutieren in dieser Redezeit über die Frage, leben wir in einer hysterischen Gesellschaft? Und wir wollen von Ihnen wissen, sind wir zu Recht oder zu Unrecht ängstlicher geworden? Rufen Sie an 08000 44 1777. Und ich begrüße jetzt Eva König in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer. Und guten Abend in der Runde.
Frau König, schränken Sie sich auch ein? Würden Sie von sich sagen, ich bin ängstlicher oder vorsichtiger geworden?
Nein, aber es ist insgesamt auch meine Beobachtung, dass so mein Umfeld, wenn ich manchmal mit bestimmten Leuten rede, dann äußern sie schon die Ängste. Es sind eigentlich immer dieselben, die wir auch alle schon besprochen haben und jeder so erfährt. Aber es ist nicht so, dass jetzt ich mich mehr umgucke oder sonst irgendwie. Aber ich sehe natürlich die Gefahren und ich schnüffel die auch regelrecht. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen sehen, dass wir unser Leben gestalten. Aber ich wollte darauf gar nicht länger eingehen, sondern auf etwas anderes. Bitte, Frau Langhammer, dieses Wort hysterisch. Eben sprach schon, ich glaube, der Herr Psychologe davon, dass die Wissenschaft das ein bisschen unglücklich findet. Ich möchte den wichtigsten Beitrag heute dazu leisten, um mitzuteilen, dass es eines der sexistischsten Ausdrücke ist, die ich kenne eigentlich. Und der Titel heißt ja, Leben in einer hysterischen Gesellschaft. Ich übersetze das mal, weil ich denke, dass viele meiner Mitmenschen das auch nicht wissen. Ich weiß nicht. Also hysterisch heißt, kommt von Hysteria. Hysteria ist griechisch. Ich habe Griechen gefragt. Es wird wirklich so ausgesprochen. Hysteria und nicht Hysteria. Mhm. Hysteria heißt Gebärmutter. Das heißt, wenn ich den Titel ganz auf Deutsch übersetze, heißt das, leben wir in einer gebärmutterhaften Gesellschaft.
So, da sage ich jetzt, Frau König, haben Sie mich komplett kalt erwischt, weil ich habe zwar vieles als Vorbereitung zu dieser Sendung gemacht, aber ich habe nicht geguckt, Hysterie ist tatsächlich so im Sprachgebrauch, das habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Herr Dr. Angenent, haben Sie mehr Informationen dazu?
Ja, da hat die Hörerin recht, das ist die wirkliche Übersetzung und wegen dieser Nebenbedeutung ist eben der Begriff zunehmend verschwunden. Er wird eben umgangssprachlich noch benutzt und hat damit tatsächlich eine leicht abwertende Bedeutung und sollte eben deshalb jetzt für eine klare Verständigung in der Wissenschaft oder in der Klinik oder gar als Diagnose nicht mehr verwendet werden.
Weil er ansonsten allein auf Frauen abzielt. So.
Ja, also ich glaube
nicht. Ich streiche ihn jetzt aus dem Titel. Hochoffiziell. Wir sprechen jetzt über eine ängstliche Gesellschaft. So, Frau König, tut mir leid. Vielen Dank für Ihre Aufklärung. Ich lasse das ab sofort weg. Und werde auch sonst gucken, ob ich Hysterie in meinem Sprachgebrauch nicht vielleicht doch streiche. Wir sind aber ja noch bei dem Thema die Angst und die Einschränkung, Herr Schindler. Auf der anderen Seite aber ja auch die Angst und die Abwehr. Wenn wir jetzt sehen, dass Waffenkäufe hochgehen oder dass auch der kleine Waffenschein in Deutschland, einen großen darf man nicht ohne weiteres haben, begehrt sind wie nie, Pfefferspray ausverkauft. Also es gibt ja durchaus auch das Bedürfnis, etwas zu tun, zu handeln.
Ich weiß nur nicht, ob das das Richtige ist. Offen gestanden, ich bezweifle es. Also es ist in der Tat so, dass, dass die kleinen Waffenscheine, dass die Anträge irgendwie in die Decke, durch die Decke gehen, dass es zwischenzeitlich Pfeffersprays, Tierabwehrsprays sind, das ja im Wesentlichen irgendwie ausverkauft waren, dass Leute im Privaten hochrüsten, die die Wachbranche macht Umsätze wie nie zuvor. Es gibt unglaublich viele Bürger wünschen sich mehr Videokameras im Land und wir haben schon eine ganze Reihe. Also da ist offensichtlich ein Bedürfnis nach sich, nach Mauern um sich zu bauen, sich zu wappnen, sich gegen eine irgendwie als bedrohlich empfundene Umwelt zu wappnen. Und die Frage ist aber eben, ob das der richtige Weg ist, also ob das nicht sogar noch zu mehr Angst führt im Zweifelsfall.
Da haben wir ja nun auch schon Beispiele, wo wir hingucken können. Stichwort USA, wo es ja Wohncommunities gibt mit hohen Zäunen und einem Wachmann am Eingang. Wir wissen auch um die Amokzahlen in den USA, die wir zum Glück nicht mal ansatzweise vergleichbar in Deutschland haben. Ist das schon aber der Weg, wo Sie meinen, dass wir auch hinsteuern?
Ja, wir machen ja relativ vieles nach von dem, was in den USA passiert. Wir erleben gerade in den USA einen Angstwahlkampf, wie es ihn wahrscheinlich vorher auch noch nie gegeben hat, mit einem Donald Trump, der sich von den Ängsten der Menschen nährt. Und es ist so, man muss das sagen, in den USA ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, inzwischen von einem spielenden vierjährigen oder sechsjährigen Kind mit einer Waffe erschossen zu werden, fast genauso groß wie die oder möglicherweise größer als die von einem Terroristen erschossen zu werden. Und insofern macht das nicht unbedingt eine Gesellschaft sicherer, wenn Millionen und Abermillionen von Waffen im Umlauf sind.
Hange nennt an Sie auch noch die Frage, woher kommt das? Ist es so dieses, ich möchte selbst handeln können, handlungsfähig sein?
Ja, ich denke, ein wesentliches Merkmal von Angst ist das Gefühl von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein, von keine wirksamen Gegenmittel zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe sie, dann ist meine Angst ja schon ein Stück gedämpft. Und insofern stimme ich dem zu, dass das sozusagen subjektiv ein Versuch ist, gegen die erlebte Hilflosigkeit anzugehen. Ob das im Effekt tatsächlich bewirkt wird oder genau das Gegenteil, wie Herr Schindler gerade erwähnt hat, ist dabei eben genau anzuschauen. Und bei vielen Angststörungen ist es auch so, dass die Betreffenden eben aus ihrem Erleben von Hilflosigkeit Dinge tun, die genau das Gegenteil bewirken, die nicht wirklich Angst mittelfristig und langfristig verändern und reduzieren, sondern sie im Grunde genommen einfrieren und zementieren. Und in vielen Angsttherapien ist eine der wichtigsten Maßnahmen, dieses nicht wirklich hilfreiche Verhalten zu verändern und abzubauen und wirkliche Einflussstrategien zu entwickeln.
Das Thema in der Redezeit heute: Krisen, Angst, Horrorszenarien. Leben wir in einer ängstlichen Gesellschaft? Wie sehen Sie das? Haben Sie Angst oder sagen Sie, das Ganze wird doch unnötig aufgebauscht? Sie können anrufen, mitdiskutieren 08000 44 1777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Jetzt am Telefon Detlef Schiedek, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also ich habe Angst. Ich bin jetzt 76,5 Jahre alt. Ich habe Angst und ich habe auch mit Menschen, allerlei Menschen zu tun. Die Angst wächst. Es hilft tatsächlich meiner Überzeugung nach und Beobachtung nach. Es hilft kein psychologischer Rat. Es hilft keine Beruhigungs- und Beschwichtigungsversuche. Die Angst nimmt zu. Ich weiß von einer Person, dass die mit dem Gewehr oder mit dem Revolver oder mit einer Waffe unterm Kopfkissen schläft. Menschen haben Angst, sperrangelweit das Fenster nachts aufzumachen. Wir wohnen auf dem Dorf, 1100 Einwohner. Aber unser kleiner Nachbarort, der Einkaufsort, der Sohn unserer Nachbarin, geht abends noch, will sie noch Zigaretten am Automaten holen, fragen zwei dunkelhaarige Jungs, kannst du uns Zeit sagen? Er holt sein Smartphone raus, will die Uhrzeit sagen, schlagen sie ihn nieder, Smartphone weggenommen, die Mutter wird angerufen, kommen sie ins Krankenhaus, dem Junge ist der Kiefer zerschlagen worden. Der hat heute noch Nägel und alles und Schrauben und alles drin und Drähte.
Und Herr Schiedek, wenn ich Sie einmal kurz unterbrechen darf, ja. Wobei ich glaube, ein bisschen kommt es schon raus. Wovor genau haben Sie Angst?
Ja, vor einem Überfall. Mhm. Und meine Frau und ich, wir fuhren in einem Fernbus. Plötzlich sagt meine Frau, du, wer garantiert uns? Der Bus war voll, auch viel mit dunkelhaarigen Männern. Wer garantiert uns, dass nicht plötzlich hier eine Bombe losgeht? Solche Angst. Und das ist nicht bloß meine Frau. Ich sage ja, ich habe mit Menschen zu tun. Und
ja.
Also ich persönlich und meine Frau und ich, wir haben nur einen Ratschlag. Wir beten zum Herrn Jesus und er möge uns bewahren.
Herr Schiedek, vielen Dank für Ihren Anruf und vielen Dank für Ihre Meinung. Das war jetzt klar rauszuhören. Herr Schindler, an diesem Thema sind Sie auch vorbeigekommen bei Ihren Recherchen. Es geht um die Angst und es geht um die Überfremdung in Deutschland, wie es auch so oft genannt wird. Also es geht konkret um den Zuzug von Flüchtlingen?
Mhm. Na klar, also es ist tatsächlich so, dass durch den Zuzug von fliehenden Menschen irgendwie seit 2015 diese Angst vor, in Anführungszeichen, Überfremdung massiv zugenommen hat. Wenn ich Herrn Schiedek richtig verstehe, er sagt ja, er hat Angst vor Überfällen, er sprach von diesem Jungen, der zusammengeschlagen worden ist. Das Interessante ist, dass tatsächlich die Angst vor Kriminalität seit dieser sogenannten Flüchtlingskrise massiv durch die Decke geht. Dazu muss man was sagen, das wird nicht jeder mögen, aber es hilft ja nichts. Man sollte sich tatsächlich die Fakten anschauen. Es ist so, dass fast alle Kriminalitätsdelikte, schwere Kriminalität, Gewaltkriminalität, Raub, Vergewaltigung, Mord, Totschlag seit Jahren in Deutschland auf dem Rückzug ist. Und das hat sich auch nicht irgendwie signifikant im letzten Jahr geändert. Insofern mag diese Angst subjektiv begründet sein. Und für diejenigen, die etwas Schreckliches erleben und irgendwo zusammengeschlagen werden, ob das jetzt von dunkelhaarigen oder von blonden Menschen ist, ist das kein Trost. Aber es gibt, was Gewaltkriminalität betrifft, keinen Grund, verstärkte Angst zu haben.
Das ist aber ja auch ein Punkt, den wir immer wieder erleben, und Sie arbeiten auch beim Spiegel und kennen den Begriff Lügenpresse, und auch da heißt es ja oft, dass es aber auch kein Vertrauen mehr gibt in Medien, dass da Informationen vorenthalten werden, dass wir nicht alles berichten würden, um hier nicht die ganze dunkle Wahrheit in Anführungsstrichen über Flüchtlinge zu berichten. Wie kann man so einem Vorwurf denn entgegentreten? Wir versuchen es ja alle, aber wie kann man es entkräften?
Es ist relativ schwierig, weil eben in Teilen der Gesellschaft, insbesondere in dem Pegida-affinen und AfD-affinen Teil der Gesellschaft, eben sich dieses Klischee in die Köpfe gefressen hat und die Leute tatsächlich denken, es gibt so etwas wie ein medial-politisches Lügenkartell, und man kann dem eigentlich nur immer wieder mit Fakten und Besonnenheit entgegentreten und einfach sagen, bitteschön, schaut es euch an, schaut euch die Zahlen an beim Thema Mord, beim Thema Totschlag, beim Thema Vergewaltigung, beim und so weiter und so fort. Es ist in ganz vielen Teilen, deckt sich sozusagen die empfundene Bedrohung nicht mit der Faktenlage.
Aber es ist natürlich auch nachzuvollziehen, wie Herr Schiedek sagt, man sitzt in einem Bus und überlegt, was hat der Nachbar eigentlich in seinem Rucksack. Auch da rufen wir ja immer dazu auf, wenn man nur einmal Fragen stellt oder wenn man versucht, sich seinen Mitmenschen zuzuwenden, wird man feststellen, der hat Pausenbrot und im Zweifelsfall teilt er das auch mit einem. Aber das ist ja ein großer Schritt, Herr Angenent. Wie kann man denn tatsächlich jetzt zum Beispiel auch eine Situation wie im Bus geschildert, da breitet sich plötzlich ein komisches Magengefühl aus. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Aber wie kann man damit umgehen?
Ja, ich denke, das darf man ja auch haben. Aber man muss der Angst eben auch die Gelegenheit geben, dass sie wieder verfliegt. Wenn man den Jungen beobachtet und sieht, dass er mit seinem Nachbarn normal redet, dass er sich im Bus nicht auffällig verhält und damit erkennbar wird, dass er, auch wenn er einen Rucksack auf hat, eben dort in einem völlig harmlosen Kontext sich bewegt. Ich glaube, so müssen wir immer durchs Leben gehen, weil wir sind heute, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen, nach dem, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, ja vom Denken her immer in einer potenziellen Gefährdungssituation. Und das kann ja nicht sein. Das entspricht nicht den realen Verbreitungszahlen. Und da ist es dann auch wichtig, eigene Fantasien und eigene Hochrechnungen kritisch zu fragen und sich auch ein bisschen Zeit zu geben, bis ein mulmiges Gefühl auch wieder an der Realität getestet werden kann.
Wir beschäftigen uns mit unseren Experten zusammen mit der Frage, leben wir in einer ängstlichen Gesellschaft? Und freuen uns, wenn Sie anrufen und mitdiskutieren. Nochmal die Nummer 0800 44 1777. Jetzt am Telefon Michael Recher aus Lüneburg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich hatte eben in die Sendung reingeschaltet, weil ich heimkam und hatte dann zugehört. Und deshalb rufe ich an mit
Sehr
einer
schön.
Frage an Sie. Ist es denn überhaupt zulässig, ja, sozusagen die soziologisch-politische Ebene, wenn wir über die Gesellschaft reden, gleichzusetzen mit der psychologisch-individuellen Persönlichkeitsebene, wo wir über medizinische Themen reden. Wir reden in beiden Fällen über Emotionen, die unser Verhalten bestimmen. Ja? Und was ich sehe ist, ich finde es eigentlich nicht zulässig, das gleichzusetzen. Also das tut ja sozusagen Ihre Sendung heute mal ganz bewusst. Ja.
Ja.
Und ich finde, es wird dann eben auch sehr schnell politisch benutzt, ja, obwohl es unzulässig ist. Das wäre meine Frage, ob es so ist, weil ich möchte jetzt nicht über Massenphänomene im Stadion oder so, ne, oder politische Propaganda, die dann ein ganzes Volk irgendwie auf Linie bringen kann, reden, sondern ich möchte ein Beispiel geben. Ich glaube, dass es schon so ist, dass man in beiden Fällen, auf der individuellen wie der gesellschaftlichen Ebene, immer dann, wenn man Gefühle und Emotionen verdrängt, bauen die sich immer stärker auf und die Leute bekommen dann die Probleme damit. Sie wissen nicht, damit umzugehen. Ne? Es schleicht sich so ein und was auch immer. Und deshalb denke ich, muss man schon offen darüber sprechen. Und die eine Hörerin hatte gesagt, naja, in der Sendung wird das Wort hysterisch benutzt und das ist sexistisch. Und das ist eine Wertung. Und was ich richtig finde, ist, etymologisch ranzugehen, zu sagen, das ist doch eine Wortbedeutung, die kommt von der Gebärmutter. Das haben damals die alten Griechen irgendwie gedacht. Und ich mache mir das bewusst, was ich da eigentlich benutze für ein Wort. So kann man das auch auf der gesellschaftlichen Ebene sagen. Wir müssen über all diese Themen, die emotional bewegen, reden können. Weil wenn wir sozusagen gleich werten und sagen, das ist sexistisch, das will ich nicht, dann ist die Diskussion tot. Und da kann ich dann als Beispiel geben, ich gehe zum Beispiel an Silvester nicht mehr auf den Hamburger Rathausplatz oder in die Innenstadt, weil dort halt einfach wirklich viel Tumult ist und das ist unangenehm und auch gefährlich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt wegen irgendwelchen Anschlägen da nicht mehr hingehen würde. Wissen Sie? Also,
ja, ich glaube, ich hab's jetzt. Herr Recher, erstmal vielen Dank, dass Sie sich überhaupt so viele Gedanken machen und uns die auch noch mitteilen. So, die andere Seite ist, wenn wir uns Sendungen überlegen, dann gehen wir auch mit der Frage hin, was wollen wir klären? Heute wollten wir tatsächlich mal fragen, was ist Angst, aus welchen Ecken kann die kommen, worauf ist die im Moment vor allen Dingen kapriziert? Deswegen haben wir Herrn Schindler, der sehr viel Zeit und Recherche aufgewendet hat, dafür eingeladen. Und auf der anderen Seite auch die Frage, woher sagt der Angstforscher und woher sagt der Psychologe, kommen solche Phänomene und im besten Fall, was kann man dagegen auch noch tun? Hätten wir eine politische Aufarbeitung machen wollen damit auch, hätten wir die Sendung anders genannt und hätten Politiker eingeladen. Also vielleicht trauen Sie uns da heute irgendwie sogar noch mehr zu, als wir wollten.
Ja, weil man könnte ja auch fragen, ist unsere Gesellschaft gleichgültig? Das fände ich auch eine interessante Frage.
Das notiere ich, die schlage ich nochmal vor. Vielleicht komme ich da in der Redaktion nochmal durch. Nein, Herr Recher, ich weiß, was Sie meinen.
Ja, das ist eine echte Frage. Also.
Genau. Aber heute ging es uns tatsächlich auch ich möchte fast sagen, ja, niedrigschwellig klingt dann auch wieder abwertend, aber es ging uns tatsächlich um den Angstbegriff und die aktuelle Lage, die wir haben, aber ohne daraus eine politische Aufarbeitung zu machen.
Klar, und ich denke halt, auf der politischen Ebene braucht man ganz oft gar keine Angst haben. So dieses Motto, das darf man nicht sagen, das ist Unsinn. Ja? Man muss es dann sogar sagen, wenn man das Gefühl hat, ja? Dass man sagen würde, das darf man nicht sagen. Ja?
Aber deswegen haben wir ja auch den Vorredner aussprechen lassen und haben seine Angst durchaus ernst genommen.
Richtig,
genau.
Das ist auch wichtig.
Okay. Herr Recher, vielen Dank für Ihren Anruf und wenn wir die andere Sendung machen, dann möchte ich, dass Sie da auch wieder anrufen.
Na klar.
Danke, auf bald.
Ja.
Ja, da war jetzt tatsächlich ja auch schon der Hinweis und ich habe versucht, es zu erklären. Natürlich kann man es nicht trennen und man kann es auch politisch nicht trennen, Herr Schindler, weil natürlich auch solche Sachen, wie wenn unser Innenminister nochmal bekannt gibt, wir sollten Wasser bevorraten, das ist ein großer Gesprächsstoff erstmal oder das sorgt für große Verwirrung, vielleicht auch Aufregung, aber wir wollen es heute nicht politisch bewerten, sondern tatsächlich nachfragen, was glauben Sie, ist da passiert? Also wenn wir jetzt, da haben Sie ja noch nicht recherchiert und noch nicht geforscht, aber wenn ich heute meine Redaktionsumfrage hier vergleiche, es hat keiner Wasser gekauft.
Zunächst mal, um diese Angstbegriffe, um auch auf den Herrn Recher noch einzugehen, das ist, ich glaube in der Tat, dass man das schon zusammenführen kann. Also es geht in dem einen Fall um die Frage irgendwie, wer Angst macht und auf der anderen Seite um die Frage, wer Angst hat. Und ich denke, die Punkte, die hängen auch miteinander zusammen. Zu Ihrer Frage, was die Hamsterkäufe betrifft, da muss man ein Stück weit auch mal die Politik natürlich in Schutz nehmen. Also an diesem Konzept ist seit vielen Jahren gearbeitet worden. worden. Ich glaube, ich halte es ganz grundsätzlich für vernünftig, dass man ein Gemeinwesen wie Deutschland einstellt auf alle möglichen Formen von Katastrophenfällen. Was ich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr unglücklich fand, war der Zeitpunkt. Das Timing war extrem unglücklich. Wir hatten gerade eben, also im Prinzip die Angstwelle nach München, Ansbach-Würzburg, war gerade mal so eben abgeebbt und auf einmal sagt die Bundesregierung, Leute, kauft euch 700 Gramm Sauerkraut und ein paar Liter und legt euch ein paar Liter Wasser zu. Das führt natürlich zu einer Verunsicherung. Da beißt die Maus, glaube ich, keinen Faden ab. Und insofern ist das Timing an der Stelle wirklich sehr unglücklich gewesen.
Wobei man da ja auch dazu sagen muss, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz diese Maßnahmen schon seit langem auf der Homepage stehen hatte. Es bekam eben jetzt auch durch den Innenminister nochmal eine neue Schwere. Und trotzdem. Genau. Eben, aber selbst jetzt hatten wir eine große Debatte und ich will die Frage gerne nochmal stellen, Herr Angenen, vielleicht können Sie das auch nochmal aus Ihrer Arbeit verfolgen. Da gab es konkrete Hinweise. Also ich bin vielleicht verunsichert und ich fürchte mich vor einem wie auch immer gearteten Fall, der in Deutschland passieren könnte. Und es gibt jetzt die Hinweise, es würde echt helfen, wenn jeder die ersten 10 Tage alleine durchkäme. Muss nicht sein, aber wäre schön. Das verschafft uns irgendwie ein bisschen Zeit. Aber es macht keine. Oder wenige.
Also ich denke, das Positive an dieser Diskussion ist durchaus, dass wir vielleicht auch alle etwas aufgeweckt wurden aus unserem Lebensgefühl, dass eben alles 7 Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag verfügbar ist, dass wir Strom automatisch immer haben, dass unser Handy immer funktioniert, dass die Netze funktionieren, dass der Supermarkt morgens um 7 Uhr aufmacht, damit ich ganz frisch das alles kaufen kann. Ich finde, dieses Lebensgefühl ist auch trügerisch, denn wir haben ja nicht nur durch jetzt Terror und Gewalt erfahren, sondern auch durch Naturkatastrophen, die in Deutschland ja eher selten sind, wie diese Hochwasserszenarien, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch Verantwortung, auch ein bisschen vorbeugend Verantwortung zu übernehmen, um einen möglichen Engpass, wo immer er auch herrühren mag, auch angemessen eigenständig bewältigen zu können und nicht vergeblich nach Helfern zu rufen aus der Gemeinde oder aus der Stadt oder von irgendwelchen Institutionen, die dann bei einem solchen größeren Massenanfall gar nicht in der Lage sind, das innerhalb von kürzester Zeit zu machen. Also insofern sehe ich neben aller Konfusion und Verwirrung, die da entstanden ist, auch durchaus einen positiven Aspekt darin, da nochmal ein bisschen selbst drüber nachzudenken, was muss ich auch für meine eigene Versorgung tun.
Krisen, Angst, Horrorszenarien, was macht das mit unserer Gesellschaft? Das Thema in der Redezeit, Sie können nach wie vor anrufen, 20 Minuten haben wir noch, 08000 441777. Und diese Nummer hat auch Roswitha Söchtig gewählt. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte zu dem Thema mitsprechen, weil ich habe dieses Ein Hauch von Utos und Ein Hauch von Paleo schon vor über 30 Jahren in einem Buch von mir geschrieben. Und in allen meinen Büchern schreibe ich irgendwo im weitesten Sinne auch über Angst, weil ich bin Einzelgängerin und unternehme meine Reisen, zum Beispiel mit dem Fahrrad nach China, das habe ich 2-mal gemacht, oder allein durch den australischen Busch. Pfefferspray habe ich natürlich bei mir. Aber ansonsten wissen Sie, wer nicht raustritt in die Natur oder in die nähere Umwelt, der wird eingekesselt sein in seinem Uterus.
Vorsichtig. Hatten Sie denn Angst in manchen Situationen oder sind Sie ein Einzelgänger, aber auch eher unängstlicher Mensch?
Na, ich bin eher ein ängstlicher Mensch. Wissen Sie, ich schätze das schon vorher ab. Aber wenn ich in irgendeine Situation komme, dann habe ich nicht die Tendenz wegzulaufen, sondern mich der Situation zu stellen. Und dann überlege ich ganz eiskalt. Mhm. Und ich wurde auch schon einige Male angegriffen. Ich habe dann nur dementsprechend schlagkräftig zurückgegriffen.
Sie wissen sich zu wehren. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Süchtig. Das fand ich jetzt sehr spannend, Herr Angenen. Kennen Sie das auch, dass Patienten sagen, ich bin eigentlich ich bin ein ängstlicher Mensch, aber trotzdem tue ich Dinge, die meine Angst überschreiten müssen?
Ja, gut. Also natürlich kann das ja auch ein Bewältigungsmechanismus sein, dann entschlossen und entschieden sozusagen der Gefahr ins Auge zu sehen und zu sagen, ich stelle mich der Situation und schaue dann, wie ich ihr auch gerecht werden kann, sofern das keine Überschätzung ist und da die Gefahr größer ist als die eigenen Möglichkeiten.
Und Frau Söchtig hat ja auch angesprochen, man muss rausgehen, weil sonst beschränkt man sich. Das ist ja auch Ihr Untertitel, Herr Schindler, bei Ihrem Buch Panikmache, wie wir vor lauter Angst unser Leben verpassen. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der auch in Ihrem Buch eine größere Rolle spielt und schon ein Blick in die Zukunft ist. Denn Sie schreiben ja auch über die Angst um unsere Kinder. Über Helikoptereltern haben wir hier auf NDR Info auch schon Sendungen gemacht. Aber Ihre Einschätzung, wird die nächste Generation dadurch jetzt noch ängstlicher?
Man kann das befürchten. Wenn man sich anschaut, was mit unseren Kindern momentan geschieht. Verschiedene Beispiele. Es gibt inzwischen einige Städte, die unter dem morgendlichen Verkehrsaufkommen irgendwie fast kollabieren, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis zur Schule bringen und dann in Zweier- und Dreierreihen sozusagen Kinder ausspucken. Man sieht es an Umfragen oder beziehungsweise an Studien, die sagen, dass Kinder in den letzten 30 Jahren, oder in den letzten 40 Jahren massiv, also der Radius, in dem sie sich um ihr Elternhaus bewegen dürfen, massiv geschrumpft ist. Das sagen inzwischen in Umfragen 12% aller Eltern, dass sie ihr Kind nicht mal mehr im eigenen Garten unbeaufsichtigt spielen lassen. Also mit anderen Worten, also die Angst um unsere Kinder, die hat einen so großen Stellenwert eingenommen, dass dann auf der anderen Seite wiederum Ärzte, ich weiß nicht, ob Herr Angenent das bestätigen kann, aber ich hatte mit ein paar Sachen irgendwie mit ein paar Ärzten gesprochen, die eben sagen, zum Beispiel, wir haben eine Zunahme von Frontalzahnfrakturen, weil die Kinder ihre eigene normale Stürze nicht mehr abfangen können, weil sie nicht mehr die motorischen Fähigkeiten haben, weil sie schlechterdings einfach nicht mehr rauskommen und auch nicht mehr irgendwie in dem Maße, in dem das früher der Fall war, sozial lernen. Insofern, ja, ich fürchte, wenn wir so weitermachen, ziehen wir uns tatsächlich eine ängstliche Generation heran.
Herr Angenent, ist Angst dann zum einen vererbbar, aber zum anderen auch übertragbar auf Kinder, auf Angehörige?
Ja, ich denke, beide Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Also man kann nicht wegdiskutieren, dass auch bei Ängstlichkeit und auch bei Angststörungen natürlich auch die biologische, genetische Ausstattung durchaus eine Rolle spielt. Die ist jetzt verglichen mit anderen psychischen Störungen jetzt nicht übermäßig hoch, aber sie spielt eine Rolle. Und wir wissen, dass daneben natürlich ganz entscheidend Lernerfahrungen sind, Modelllernen, wie uns auch die Eltern wichtige prägende Bezugspersonen das Umgehen mit Angst vorgelebt haben und eben auch wirklich Erfahrungsaustausch mit der Realität. Also da kann ich das, was Herr Schindler gesagt hat, nur unterstreichen. Kinder, die nicht mehr lernen, auch mit begrenzten Risiken, mit mal einem höheren Baum von 3 Metern da drauf zu klettern und mit der Höhe umzugehen und mit dem Wissen, wenn ich runterfall, tut's weh oder kann es gefährlich werden, die das nicht mehr haben, sondern alles nur noch auf dem Smartphone virtuell durchleben, die werden sicherlich nicht gut trainiert im Umgang mit Ängsten und mit Unsicherheiten und kritischen Situationen. Insofern ist das eine reale Tendenz, die man im Auge behalten muss und wo es sinnvoll ist, zu überlegen, wie man dem gegensteuern kann.
Aber gerade wenn wir beim Stichwort Frontzähne bleiben, wenn da jetzt also schon mal ein Unfall, ein Missgeschick passiert ist, dann werden Eltern doch vermutlich die Spirale noch eher weiterdrehen und das Kind noch mehr in Watte packen, damit sich's nicht wieder die Zähne anschlägt, als zu sagen, so Junge, du gehst jetzt zum Sportclub, oder?
Ja, das könnte eine ungünstige Reaktion sein, die das ganze Problem dann noch weiter auf die Spitze treibt, ja.
Wir sprechen in dieser Redezeit über Krisen, Angst und Horrorszenarien und stellen die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir? Gerd Clausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, Hysterie, würde ich sagen, habe ich in meinem Umfeld nicht bemerkt, bei mir auch nicht. Aber so ein sich ausbreitendes, ungutes Gefühl oder Angst schon. Das hört man doch von allen Seiten, die sich unwohl fühlen, wenn sie in der Bahn fahren, was auch immer die sich bewaffnen, den Selbstverteidigungskurs machen. Erstmal die globale Entwicklung verheißt in meinen Augen nichts Gutes. Mich betrifft es nicht so, aber wenn ich jetzt 15 oder 25 Jahre alt wäre, dann bereitet es schon Grund zur Sorge. Schon allein die Tatsache, dass jedes Jahr 80 Millionen Erdbürger dazukommen. Und das heißt, nach 13 Jahren haben wir wieder 1 Milliarde mehr. Puh, das hat eine Menge Konfliktpotenzial. So, kommen wir auf Deutschland zurück oder auf Europa.
Ja.
Seit dem 11. September, was in meinen Augen Maßstäbe gesetzt hat an Brutalität, was auch die Hollywood-Regisseure getoppt hat, bis dahin mit Stirb langsam und so, Scherze, Wenn wir jetzt sehen, Paris, Charlie Hebdo, da ging es irgendwann weiter. Bataclan, London, Tunis, Sousse, Istanbul, Bali, Djerba, Boston, wie perfide, die in Boston Marathon, Brüssel, Flughafen, U-Bahn, San Bernardino, Nizza, das ist auch mal wieder schlicht die Hollywood-Fantasien, das ist eine völlig neue Dimension des islamischen Terrors. Die Verachtung gegenüber Ungläubigen des Abendlandes, sprich uns allen, das pflanzt einem schon so gewisse Angst ein. Was kommt da noch auf uns zu?
Aber Herr Clausen, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ein ungutes Gefühl, Sie rufen aus Bremen an, hätten Sie dann auch konkret die Idee, es kann auch bei uns einen Busbahnhof oder wie auch immer treffen? Also spielt es in Ihren Gedanken auch konkret eine Rolle?
Theoretisch kann es morgen losgehen. Ja klar, das weiß man nicht. Und das weiß jeder Terrorist, dass Sie nur einmal in Bayern so eine Bombe platzen lassen müssen und schon ist sich in Deutschland keiner mehr sicher. Und keine der Zeitungen traut sich noch irgendwie islamkritisch oder Mohammed Karikaturen zu veröffentlichen. Das schaffen einzelne 19-Jährige. In München brauchte nur ein 19-Jähriger Iraker oder Perser, was das war, und 2300 Elite-Polizisten und GSG 9, also das Beste, was wir überhaupt haben, und so ein Einsatzkommando sind unterwegs.
Da muss ich Sie korrigieren, weil das war nun eindeutig ja nicht islamistisch motiviert. Aber ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen, Herr Clausen. Vielen Dank dafür, Herr Angenent. Wir sind jetzt wieder bei der diffusen Gefahr, aber wir sind auch ganz klar beim islamistisch motivierten Terror. Nehmen Sie das auch so wahr, dass sich da was verändert hat? Oder ist für Sie als Angstforscher und Psychologe, liegen da die Angstfragen anders?
Naja gut, ich denke, die vielen Beispiele, die der Hörer ja in der Verkettung auch aufgeführt hat, lassen das zunächst mal jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich als ein Top-Thema erscheinen. Wenn man jetzt eine etwas größere Zeitperspektive einnimmt, die letzten Jahrzehnte, dann wissen wir ja, dass es vorher andere Wellen gab von Terror und Gewalt. Ich erinnere an Irland, ich erinnere ans Baskenland. Da war es natürlich regional begrenzter und da war es an lokalere Konflikte und Interessen gebunden. Momentan entsteht halt so der Eindruck, dass da wieder eine relative Polarisierung in der Welt entsteht. Die islamischen Staaten und die nicht-islamischen Staaten und die stehen da sozusagen vertreten durch den IS in einem Konflikt. Früher hatten wir andere Konfliktparteien. Ja? Und ich denke, dass das bleibt abzuwarten, ob das ein Dauerthema wird oder ob das auch sich im Laufe der Geschichte wieder relativieren wird.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Thomas Ringleben. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Meinung, sind Sie ängstlicher geworden in der letzten Zeit oder sagen Sie, das wird aufgebauscht?
Also es hat mich ein bisschen verängstigt, aber ich habe eigentlich viel Kontakt oder auch schon von meiner Kindheit her viel Kontakt mit Muslimen gehabt. Ich bin Jahrgang 65 und in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, gab es bei uns schon viel türkische Gastarbeiter und ich habe auch jetzt noch viel Kontakt zu Muslimen. Und ich merke, dass dieser Kontakt und der Austausch mit den Muslimen auch dazu führt, dass die Ängste eigentlich nicht da sind, dass ich weiß, dass die genauso unter diesen Bedrohungen leiden. Und ich habe auch gehört oder gelesen, dass zum Beispiel in Amerika, wo Donald Trump eine Mauer ziehen will, dass die Leute, die näher
zu Mexiko.
An Mexiko...
Er will es auch die Mexikaner bezahlen lassen. Das finde ich noch einen besonders interessanten Punkt.
Ja, das Thema für mich war aber, dass die Menschen, je näher sie an der mexikanischen Grenze wohnen, umso weniger Angst vor den Mexikanern haben. Und die keinen Kontakt haben, dass die größten Ängste haben. Und das ist auch mein Eindruck, dass eigentlich die Leute, die größten Ängste haben, eigentlich nie mit diesen Menschen, vor denen sie Angst haben, Kontakt haben, beziehungsweise den vermeiden. Und meine Frage in die Runde wäre jetzt eigentlich, wie man das machen kann, dass diese Ängste sich abbauen, dass man da irgendwie zu beitragen kann. Also es gibt ja mal diese Versuche, dass so Flüchtlinge was anbieten für die normale Bevölkerung, aber das ist auch relativ schwierig. Aber da wäre mein Wunsch irgendwie, dass es was gibt, dass es sich besser entspannt, dass die Leute nicht diese Angst haben vor diesem Unbekannten, sondern dass es mehr bekannt wird.
Mhm. Herr Schindler, die Frage ist ja, die Angst nach dem Unbekannten, würde das tatsächlich helfen, Ihren Recherchen nach, einfach das Unbekannte zu etwas Bekanntem zu machen?
Absolut. Also ich glaube, der Herr Ringleben spricht da irgendwie einen der zentralen Punkte überhaupt an mit dieser Nähe zur Grenze in Amerika. Man kann das zu Mexiko, man kann das irgendwie sehr, sehr gut auch auf Deutschland übertragen, wenn man sich Pegida anguckt. Irgendwie nirgendwo ist Pegida erfolgreicher als in Sachsen beispielsweise, wo es einen Anteil von muslimischer Bevölkerung von, ich glaube, 0,3% gibt. Also mit anderen Worten, die Gefahr, die Angst scheint dort am größten zu sein, wo die Menschen, vor denen man meint, Angst haben zu müssen, überhaupt nicht sind. Das Gleiche gilt ja auch beispielsweise für das Burka-Verbot. Aber das ist interessant. Ich glaube, wir sind wirklich an dem Kernpunkt irgendwie jetzt auch angekommen. Diese Angst vor dem Islamismus, beziehungsweise, das ging vorhin auch ein bisschen durcheinander, vor dem Islam. Ich glaube, man muss einfach wirklich wahnsinnig aufpassen. Und Herr Angenent hat recht, es gab früher andere Formen von Terror. In Deutschland gab es die RAF. Und was man irgendwie bei all dieser Sache nicht außer Acht lassen darf, ist, natürlich kommt der islamistische Terror ist auch in Europa angekommen. Nur in Deutschland hatten wir in diesem Jahrtausend 4 Terrortote. Das waren 2 in Frankfurt und die beiden Täter von Würzburg und Ansbach durch islamistischen Terror. Wenn man sich umgekehrt mal anschaut, wie viele Menschen irgendwie seit der Jahrtausendwende durch Rechtsextremisten umgekommen sind, da stellt man fest, das sind nach unterschiedlichen Zählungen irgendwas zwischen 100 und 200. Komischerweise haben aber irgendwie die allerwenigsten Menschen, so scheint es, Angst vor Rechtsextremismus, aber eine zunehmende Zahl Angst vor dem Islam, was immer das sein mag. Und an der Stelle muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht eben wegen einiger Verrückter, die meinen, im Namen einer Religion etwas tun zu müssen, eine ganze Glaubensgemeinschaft stigmatisiert.
Und diese Sendung richtet sich jetzt ja auch nicht nur an den islamistischen Terror, sondern es geht ja eben um generell Ängste, auch vor Naturkatastrophen etc. Jetzt noch ganz schnell unser letzter Anrufer für heute, Ingvar Nissen aus Kiel. Guten Abend.
Guten Abend, wir sind auf der Zielgeraden. Ich fasse mich kurz.
Sehr schön.
Ich muss leider nochmal das Fass aufmachen und die Medien ansprechen. Nein, ich meine damit nicht nur Radio, Fernsehen und die Standardmedien, sondern alle. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, Ihre Berichterstattung ist im Vergleich sogar ziemlich gut. Wenn ich jetzt mir die sozialen Medien angucke, ich selbst bin nicht wirklich dran tätig, aber ich gucke mir das gerne mal an, dann sehe ich, dort ist eine Fülle von Informationen, die im Internet sowieso ist, die aber leider völlig unsortiert und lückenhaft teilweise ist. Also es gibt extrem viel, was auf gefährlichem Halbwissen aufbaut. Und es gibt dann so einen schönen Schneeballeffekt, wird immer größer und größer. Und dadurch ist das Intervall an solchen Meldungen wie die Anschläge von Würzburg, Ansbach und so weiter in den letzten Jahren gestiegen. Jetzt ist der Fakt, ich bin erst 20, ich werde damit groß. Für mich ist das klingt makaber, es ist normal. Für jemanden, der jetzt 50 oder älter ist, ist das schon eine Veränderung, auf die man sich erstmal anpassen muss. Hand aufs Herz, wer würde nach 40 Stunden Arbeit in der Woche ausführlich zu jedem Terror, ich mag das Wort nicht, zu jedem Vorfall recherchieren? Wahrscheinlich wenige. Und dadurch, dass es dieses erhöhte Intervall gibt und man sich irgendwann gar nicht mehr damit befassen möchte, gibt es leider den unheimlichen Hang zu pauschalisieren. Und waren es egal, was passiert, genau, für Bürger 1 immer die Neonazis, für Bürger 2 immer die Salafisten und Bürger 3 ist es sowieso mit irgendwann egal.
Herr Nissen, wir kommen jetzt tatsächlich schon in die letzten Sekunden. Nur eins für Sie. Es gibt ja extra auch Recherchekollegen und Reporterkollegen und auch Menschen, die sich im Netz tummeln, die genau solche Ammenmärchen rausfischen und dann recherchieren und genau widerlegen, dass übrigens Flüchtlinge bei uns keinen Porsche vor die Tür gestellt bekommen und auch nicht 3.000 Euro. Aber ganz zum Schluss gerne noch, Herr Schindler, es wird bei Ihnen auch recherchiert, wenn es um wirkliche Themen geht. Dann geht es auch da darum, die wirkliche Geschichte zu erzählen.
Natürlich. Und wenn Herr Nissen von gefährlichem Halbwissen redet, dann denke ich, besteht unsere Aufgabe darin, irgendwie aus Halbwissen Ganzwissen zu machen. Und wenn ich das irgendwie als so eine Art Schlusswort sagen darf, ich glaube, das sind auch die beiden Punkte, die man irgendwie wirklich raten kann, ist zu sagen, irgendwie nicht irgendwie Viertelwissen oder Gefühl zu folgen, sondern eben tatsächlich zu recherchieren, was sind die Fakten und eben, um auf den anderen Hörer noch zurückzukommen, irgendwie Kontakt zu bekommen zu den Menschen, vor denen man glaubt, Angst haben zu müssen. Dann stellt man fest, dass die Angst in meisten Fällen unbegründet ist.
Herr Angel, nochmal aus Ihrer psychologischen Sicht, ist Angst heilbar?
Ja, ich glaube, das entspricht der normalen Erfahrung, dass viele Ängste und Unsicherheiten sich auch durch neue Erfahrungen, durch zusätzliches Wissen korrigieren lassen und dass es nicht ein konstantes und unveränderliches Gefühl ist.
In dieser Redezeit haben wir darüber gesprochen, wo unsere Gesellschaft sich gerade hin entwickelt durch Krisen, Angst und Horrorszenarien. Vielen Dank an unsere beiden Experten. Zum einen an Jörg Schindler, er ist Redakteur beim Spiegel und er hat auch ein Buch geschrieben, was ich nur empfehlen kann: Panikmache, wie wir vor lauter Angst unser Leben verpassen. Und danke auch an Dr. Jörg Angenent, er ist Angstforscher und leitender Psychologe am Zentrum für psychische Erkrankungen am Universitätsklinikum in Freiburg. Danke auch in der Redaktion an Oke Bandixen und Verena Gonsch. Danke natürlich an das gesamte Team hier auch bei NDR Info und danke für Ihr Interesse zu Hause. Noch ganz kurz ein Tipp für morgen Abend um 21.05 Uhr. Da hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema die Wege der Wale, Lieblingsplätze und Todeszonen von Walen. Ich bin Birgit Langhammer, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.